Und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, auch der Wohnimmobilienpreise, ich kann es jetzt speziell für den Taunus und die Region zeigen und wie man versucht, auch Bauland zu mobilisieren, dann ist das ein Trend, der so ein bisschen weggeht von der zentralen Urbanisierung. Also da sehe ich vielleicht doch eine kleine Änderung.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insight. Das ist der Business-Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Mein Name ist Christoph Hardebusch, ich bin Geschäftsführer von Rücker Consult und heute Ihr Moderator. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Kerstin Hennig.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Kerstin, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Möchte dich kurz vorstellen. Du bist Professorin für Real Estate an der European Business School. Du leitest an der EBS aber auch das EBS Real Estate Management Institute. Du verantwortest, das kannst du gleich vielleicht noch näher erklären, auch das EBS Onboarding Project. Und das alles bist du seit 2018. Davor warst du lange Zeit in der Industrie, in der Real Estate Branche. Warst zum Beispiel 5 Jahre Geschäftsführerin Gateway Gardens. Davor warst du bei der IVG und bei anderen Unternehmen. Und ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns kennengelernt, als du das vielleicht gerade größte Problem gelöst hast, das die deutsche Immobilienwirtschaft in der Zeit hatte, nämlich das Square am Frankfurter Flughafen, vormals Airrail, und eine Fast-Investitionsruine mit immerhin einem Volumen von 1 Milliarde Euro. Und als Frau für schwierigste Fälle hast du damals die leeren Flächen dieses Milliardenprojekts gefüllt und damit, glaube ich, enorm zur Schadensbegrenzung beigetragen. Das Square läuft ja heute auch noch und läuft, glaube ich, ganz gut. Und davor, das sei nur kurz erwähnt, warst du bei der UBS, bei Tishman Speyer, also bei lauter großen Namen, prominenten Unternehmen. Und bevor wir jetzt auf deine Rolle in der Immobilienwirtschaft und an der Universität zu sprechen kommen, möchten wir dich ein bisschen besser kennenlernen, auch persönlich. Dazu haben wir ein kurzes, intensives Speedquest eingerichtet mit einer einfachen Regel. Ich stelle jetzt 60 Sekunden lang Fragen, so viele private Fragen, wie ich schaffe, und du beantwortest so viel, wie du schaffst. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann läuft die Zeit ab jetzt. Berge oder Strand?
Berge.
Du sprichst Italienisch und Französisch, also Italien oder Frankreich?
Italien.
Deine Lieblingsstadt in Deutschland?
München.
München. Deine Lieblingsregion oder Landschaft in Deutschland?
Bayern.
Als Ort zum Leben, eher urban, halburban, ländlich?
Ländlich.
Wenn es dann an die Getränke geht, Rotwein oder Weißwein? Oder
Rotwein.
Bier?
Rotwein.
Rotwein. Und Tee oder Kaffee?
Tee.
Stell dir vor, abends daheim im Lockdown, was ist für dich schöner, ein guter Film oder ein gutes Buch?
Ehrlich, ein gutes Buch. Ich habe endlich mehr Zeit zu lesen.
Ja, und überhaupt generell daheim, auch ohne Corona, Lockdown, bist du eher gemütlich oder hast du eher viel Action, machst du viel, unternimmst du viel?
Genau die Kombination. Ich sitze hier im Schnee auf dem Feldberg, ich fange morgens mit einem Power Snowwalk an und dann arbeite ich viel. Und wenn es draußen richtig kalt ist, wird der Kamin angeworfen und ich halte meine Vorlesungen, Prüfungen von zu Hause. Ja, und abends wird genossen. Buch, Sofa, Kamin.
Das klingt paradiesisch. Hier in Köln haben wir überhaupt keinen Schnee mehr. Aber trotzdem nochmal, bleiben wir beim Feierabend. Du kommst zu Hause an, arbeitest du weiter?
Ja. Es geht weiter, es geht leider immer weiter. Ich habe ein Problem in meinem Leben, das ist zu wenig Zeit für die Dinge, die ich gerne erledigen möchte.
Ja, du bist Reiterin, habe ich gehört. Gibt es weitere Sportarten, die du gerne machst?
Leidenschaftlich gern Skifahren. Ich bin in der Schweiz geboren, Bayern groß geworden. Also alles, was mit Bergen zu tun hat, Skifahren, Klettern. Dann laufe ich sehr viel, auch auf Wettbewerben und Rennradfahren. Also alles mit Bewegung.
Ja, du tendierst ja dann emotional eher in den Süden. Wie fühlst du dich dann in Hessen?
Indessen verdammt wohl. Es war schwer für mich, als ein Kind aus Bayern nach Hessen zu ziehen. Das kam durch Studium, aber ich fühle mich indessen sehr, sehr wohl.
Das ist schön. Das sieht ja auch toll aus, wenn man bei dir aus dem Fenster schaut. Jetzt haben wir dich gut kennengelernt. Jetzt kommen wir mal zu der spannendsten Frage, die mich bewegt und die ich dir noch nicht gestellt habe, aber unbedingt auch wissen wollte. Du hattest eine Top-Karriere in der Immobilienbranche. Du warst bekannt, du warst gut vernetzt, du hattest große Projekte, tolle Aufgaben. Warum bist du dann an die Universität gewechselt?
Neue Herausforderungen. Grundsätzlich liebe ich Herausforderungen und schwierige Aufgaben. Warum bin ich gewechselt? Ich hatte in der beruflichen Laufbahn im Grunde genommen alles erreicht, was ich erreichen wollte. Gerade die letzte Tätigkeit, die Geschäftsführung Gateway Gardens, die Neupositionierung, Vermarktung und Entwicklung eines Stadtquartiers war wahnsinnig spannend. Und Gateway Gardens entwickelt sich auch indessen ohne mich fantastisch weiter. Die Universität, warum? Ich habe an der EBS-Universität selber ja studiert. Ich war dort Studentin, dann habe ich dort promoviert. Dann hatte ich das Vergnügen, in dem Team von Professor Schulte den ganzen Real Estate-Bereich mit aufzubauen, sowohl in der Lehre als auch Weiterbildung. Und habe viele Jahre, auch als ich in der Praxis war, als Dozentin der EBS zur Verfügung gestanden. Und irgendwann kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, als Professorin zurückzukommen. Habe ich erst mit einem klaren Nein beantwortet, weil mir mein Job viel zu viel Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch gereizt, den Lehrstuhl und auch, ich sag mal, das Werk, das Institut meines Doktorvaters von Professor Schulte zu übernehmen. Das ist eine Ehre und es war auch eine Herausforderung, weil es ein bisschen ja in den Dornröschenschlaf versunken war, so in den letzten Jahren.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern, an den Dornröschenschlaf auch. Was sind denn jetzt, wenn man die Branche vergleicht mit dem Universitätsbetrieb, was sind so die wesentlichen Unterschiede?
Also die wesentlichen Unterschiede waren für mich die ersten Wochen, da habe ich das als Schock regelrecht erlebt. Ich kam mir vor, als würde ich bis zu den Knien irgendwo im Schnee oder im Schlamm feststecken. Man kann sich nicht so schnell bewegen wie in der Branche draußen. Also letzte Anstellung war bei Groß & Partner, ein sehr dynamisches, innovatives, sich schnell bewegendes Haus. Es wurden Entscheidungen getroffen, man hat dann Ziele auch unmittelbar voranbringen können. An einer Universität geht alles langsamer, sehr viel gemütlicher und es geht einfach ganz andere Wege. Da musste ich mich dran gewöhnen. Also ich wurde erstmal entschleunigt. Das hat ein paar Monate gedauert, bis ich diesen neuen Takt annehmen konnte. Was macht aber wahnsinnig Spaß, das ist tatsächlich die Arbeit und der Austausch mit den Kollegen. Und das sind die Kollegen der eigenen Uni über verschiedene Fakultäten. Das sind die internationalen Kollegen oder auch die Kollegen hier in Deutschland. Und insbesondere natürlich der Austausch mit den Studierenden. Also das ist faszinierend.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Entschleunigung ein Weilchen braucht, bis man da sozusagen im Abklingbecken ein bisschen ruhiger wird. Jetzt hast du ja ein zentrales Anliegen oder mindestens ein zentrales Anliegen immer wieder vorgetragen, das sind lebenswertere Städte. Wir sind ja gerade in Corona auch stark wieder mit dem Thema Stadt beschäftigt. Was macht Stadt aus? Wie lässt sich Stadt für wen nutzen und für wen nicht? Was wird aus den Innenstädten? Was gibst du da den Studierenden mit auf den Weg? Wie gelingt ein gutes Quartier zum Beispiel?
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil jedes Quartier und jede Stadtentwicklung natürlich individuell zu sehen ist. Und es gibt jetzt nicht das Erfolgsrezept, aber wir hatten... Das war letztes Jahr auch eine große Studie mit der CBRI unter anderem durchgeführt, weil wir dort die Daten zur Verfügung bekommen haben, um herauszufinden, was macht eigentlich Stadtquartiere oder Stadtviertel oder Städte erfolgreich. Und es gibt schon eine Art Kriterienliste, die man eigentlich in jedem Quartier, das erfolgreich ist, abhaken kann und finden kann. Erster Punkt ist mit Sicherheit Diversity, also Nutzungsmix, ein gewisser Mix ist wichtig und wir haben festgestellt, mindestens 3 Nutzungen sind absolut sinnvoll. Da gibt es die Core-Nutzungen, die wir alle kennen, also Office, Retail, Residential. Aber es gibt Zusatznutzungen, die für die Öffentlichkeit und relevant sind und auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. So etwas wie Education, wie also Universitäten, Schulen, Kindergärten, Freizeitangebot, Healthcare, Ärzte, eventuell Krankenhäuser und so weiter. Also wenn man diesen Mix schon mal hat, dann hat man eine solide Grundbasis. Und dann gibt es etwas, das haben wir als die Prerequisites bezeichnet. Also ich sag mal Voraussetzungen, die eigentlich jedes Stadtquartier erfüllen muss. Das ist öffentlicher Raum, öffentlicher Platz zum Austauschen als zentraler Treffpunkt. Das ist der Faktor Grün. Der kann in einem Park sein, das kann eine begrünte Straße sein, das können begrünte Plätze sein. Das ist ein Mobilitätskonzept und auch die Einbindung, es hängt ja von dem Quartier ab, es ist innerstädtisch, es ist außerhalb, es ist ein Konversionsobjekt oder Projekt, aber da ein Mobilitätskonzept ist absolut notwendig. Und ein ganz wichtiger Punkt, wir sind ja alle Menschen, das ist die Aufenthaltsqualität. Da gehört Sicherheit auch dazu, da gehört auch was wie Beleuchtung dazu, dass es nicht zieht, dass man Plätze, Orte hat, an denen man sich treffen kann. Und das letzte Element, das man hier noch mit reinnehmen kann für eine erfolgreiche Stadtquartiersentwicklung, ist der Blick in die Zukunft. Du hattest es ja schon angesprochen. Das sind alles Elemente, mit denen wir uns gerade, oder ich sag mal, Wellen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit, also Sustainability. Das sind Themen, die mit in ein modernes Stadtquartier aufgenommen und integriert werden müssen, kommen wir auch gar nicht mehr dran vorbei. Und damit kriegt jedes Quartier auch seine eigene Identität und ja, wird hoffentlich dann auch zu einem Kiez, wo man sich wiederfindet und wo man sich wohlfühlt.
Ja, wenn man jetzt aus der Brille der Immobilienbranche guckt, da sind dann rechts und links natürlich immer die Kriterien Rendite, Risiko etc. Ausschlaggebend. Das heißt, die Stadt oder die Elemente der Stadt, die Gebäude, die Liegenschaften werden ja gerne als Kapitalanlage betrachtet und auch genutzt. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, aber steht das dem Thema Lebensqualität und Ansprüche an die Stadt im Weg oder lässt sich das verbinden?
Ich denke, es lässt sich durchaus verbinden und es gibt auch schon sehr gute Beispiele, die umgesetzt wurden, wo sich das verbinden lässt. Vielleicht war es früher, und ich blicke einfach mal ein paar Jahre zurück, als wir uns noch nicht mit dem Thema auch zum Beispiel Sustainability auseinandergesetzt haben oder was eigentlich erfolgreiche Stadtquartiere ausmacht. Vielleicht war das früher ein anderer Gesichtspunkt, weil natürlich die Perspektiven, die Planungsperspektiven etwas auseinanderklaffen. Ja, wenn ich ein Stadtquartier anschaue, dann muss ich natürlich 40, 50, 60, 70 Jahre vorausdenken. Das mache ich bei einer Investition meistens nicht für so einen langen Zeitraum. Aber ganz interessant und ich finde das eigentlich auch faszinierend, ist das ganze Thema Sustainability und damit auch das ganze Thema ESG. Wenn wir uns die Agenda der UN anschauen, 2030, die ja die 17 Ziele für Nachhaltigkeit definiert hat und unter anderem natürlich als ein Ziel, ich glaube es ist Nummer 11, ich weiß es nicht genau, definiert hat, dass Städte und Siedlungen nachhaltig zu gestalten sind. Das ist schon mal das eine. Und jetzt kommt natürlich das Schöne, der EU-Aktionsplan von 2018 hat wiederum zum Ziel, Finanzströme nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wir sind ja heute genötigt, uns mit Nachhaltigkeitskriterien ganz konsequent auseinanderzusetzen, die auch tatsächlich umzusetzen und zu implementieren. Also da ist eine gewisse Zielkongruenz, die uns zwar, ich sag mal, aufoktroyiert wurde, die nicht unbedingt jetzt intrinsisch motiviert kam, aber sie ist nun mal da mit konkreten Daten und deswegen sehe ich für die Zukunft eher eine Zielidentität, zumindest eine Nähe beider Ziele.
Da hast du schon erwähnt, die EU hilft da ESG, die Taxonomie, das Thema zu beschleunigen und tatsächlich sozusagen die Widersprüche näher zueinander zu führen?
Ja, mit Sicherheit. Das macht sie. Die Deadlines sind ja auch gesetzt. Ich glaube, die ersten sind jetzt sogar schon im März 2021 für die ersten Umsetzungsziele. Und da kommt natürlich viel rein. Da kommt natürlich nicht nur, ich sag mal, was man früher immer unter Sustainability verstanden hat, der Environmental Ansatz, sondern auch soziale Ziele. Die spielen natürlich wieder eine richtige, wichtige Rolle, wenn ich in eine Quartiersentwicklung gucke. Und Frage ist, wie es konkret umgesetzt wird. Die Kriterien an sich sind ja noch nicht so ganz klar. Also auch hier muss man erstmal eine Einigkeit erzielen. Bewegt sich ja gerade sehr viel auch über verschiedene Assetklassen hinweg in Deutschland, wie man diese Ziele auch messbar gestalten kann. Da bin ich gespannt. Aber was ganz interessant ist, dass es, ich sag mal, über Verbände und Unternehmen hinweg Initiativen gibt, hier zu einheitlichen Kriterien zu kommen.
Ja, das ist auch eine große Bewegung, die gerade stattfindet natürlich, die KPIs dafür zu finden, die diese Themen ESG messbar machen. Nun haben wir als Beschleuniger oder Störfaktor, je nachdem wie man es sieht, das Thema Corona, wo man ja sieht, dass öffentliche Lebensräume halt wichtiger werden. Andererseits, dass die Innenstädte ein Riesenproblem bekommen, jedenfalls was den Einzelhandel betrifft. Wird Corona dauerhaft Änderungen in unserem Blick auf die Stadt bewirken?
Ich weiß nicht, ob es dauerhaft Änderungen sind, aber ich glaube, es werden dauerhaft Spuren bleiben. Und ich sehe Corona aber eher als ein Beschleuniger oder Verstärker von gewissen Trends, die es eh schon gibt. Also wenn ich den ganzen Trend, Megatrend der Digitalisierung anschaue, der findet natürlich schon längst statt, ist aber natürlich jetzt extrem verstärkt worden durch Corona. Wenn ich den Megatrend Urbanisierung anschaue, der davon ausgeht, dass immer mehr Menschen in Städten leben, würde ich da ein ganz kleines Fragezeichen dahinter setzen, weil man jetzt sehr wohl festgestellt hat, dass man nicht nur in der Stadt leben muss, sondern dass man mit einem guten Digitalisierungskonzept und einem guten Mobilitätskonzept sehr wohl auch in Randregionen oder auf dem Land wohnen kann. Und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, auch der Wohnimmobilienpreise, ich kann es jetzt speziell für den Taunus und die Region zeigen und wie man versucht, auch Bauland zu mobilisieren, dann ist das ein Trend, der so ein bisschen weggeht von der zentralen Urbanisierung. Also da sehe ich vielleicht doch eine kleine Änderung. Also ich bin mir sicher, dass Corona Spuren hinterlässt, aber es gibt natürlich auch Themen. Wir sind Menschen und wir werden uns immer irgendwie gerne austauschen wollen und auch treffen wollen. Es wird nicht alles komplett digital stattfinden. Ich glaube, jeder sehnt sich danach, sich wieder zu treffen, etwas zu unternehmen, ins Kino, Kunst, Kultur und so weiter zu erleben. Aber, Entschuldigung, es wird vielleicht auch noch weitere Pandemien geben. Deswegen, dass die mit eingeplant werden, vielleicht in eine höhere Flexibilität, in eine andere Raumaufteilung, zum Beispiel auch von Kultur, Freizeiteinrichtungen, von Büros, das glaube ich schon, das verstehe ich unter Spuren hinterlassen.
Der Trend zurück aufs Land, da bist du ja voll richtig im Trend, also schon dem Trend weit vorausgelaufen. Ein wichtiger Partner der Immobilienwirtschaft und Adressat für die Kommunikation ist natürlich die Politik, das ist die Regionalpolitik, das ist die Planung, das ist die Regionalplanung. Habt ihr damit auch zu tun?
Immer wieder mal. Ich bin in verschiedenen Ausschüssen, wo das Thema auch immer wieder diskutiert wird. Und wir untersuchen das natürlich wissenschaftlich. Ja. Wir bemühen uns natürlich festzustellen, wo geht eigentlich die Reise hin, wo geht es in der Stadtentwicklung hin, was geschieht insbesondere in Deutschland. Wir sind natürlich toll aufgestellt. Wir haben ja nicht nur eine zentrale Großstadt, sondern wir sind natürlich diversifiziert über die, ich sag mal, mindestens 7 Metropolregionen, die wir in Deutschland haben. Und wenn das Mobilitätskonzept hier noch mitzieht und sich das alles etwas besser aufteilt, und ich übertrage jetzt mal ein Stadtquartierskonzept auch auf die ländlichen Regionen oder auch auf kleinere Gemeinden, also wenn dieser Mix gegeben ist und ich mich auch mobil noch bewegen kann, dann profitieren wir in Deutschland, vermute ich, von diesem ja sich leicht umkehrenden Trend der Urbanisierung.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Student, der im Real Estate einsteigt, der bis jetzt nur fast nur Daten etc., Case Studies aus den Top 7 oder aus den B-Städten vorfindet und relativ wenig Material, jedenfalls nach meinem Eindruck, bis jetzt vorliegt über ländlichere Regionen und den Umgang damit und was ist da überhaupt los, muss da auch die Wissenschaft nacharbeiten?
Ja, ich habe gerade interessanterweise direkt hier vor mir liegen eine Masterarbeit, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Wohnimmobilien im ländlichen Raum, eine neue Chance durch Covid-19 und Mobilität. Also das ist eine Studentin, die das Thema bearbeitet hat, die, ich habe es noch nicht korrigiert, ich kann noch nicht sagen, was das Ergebnis ist, aber wir müssen uns natürlich aktiv damit auseinandersetzen.
Und fließt das auch schon in die Lehre ein, solche Themen?
Wir haben bei uns im Masterkurs einen Themenbereich, der sich mit den, ich sag mal, Megatrends auseinandersetzt, die einen großen Einfluss, also Impact auf die Immobilienbranche haben. Und da haben wir das Thema Urbanisierung. Im Rahmen der Urbanisierung schauen wir zurück wirklich in die ganze Geschichte, wie war eigentlich die Stadtentwicklung in der Vergangenheit. Aber wir gucken selbstverständlich auch in die Zukunft, wo geht eigentlich die Stadtentwicklung hin und was bedeutet das? Und da wird auch untersucht und gelehrt und mit diskutiert und unterrichtet der Einfluss beispielsweise einer Pandemie, das muss ja nicht Covid-19 sein, es gibt auch andere, welchen Einfluss solch eine Pandemie auf die Immobilienbranche an sich hat. Also das wird gemacht und wir haben dazu auch entsprechend natürlich Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen. Ja, also das spielt eine Rolle. Das haben wir direkt mit aufgenommen. Es ist ja relevant, ja.
Ja, wenn man alles zusammennimmt, ESG, diese Entwicklung, die wir gerade angesprochen haben, etc., gibt es ja einige Paradigmenwechsel. Das wird, ich behaupte das einfach mal, korrigiere mich, Studierenden, die jetzt an der Universität lernen, nicht schwerfallen. Das zu adaptieren, wie sieht es denn aus in der Weiterbildung? EBSREMI ist ja ein Institut für die Weiterbildung. Da sind ja Menschen, die schon im Berufsleben stehen, gestandene Marktteilnehmer. Mhm. Wie reagieren die denn auf solche Themen?
Das ist ganz interessant, weil du das gerade erwähnst. Also der Megatrend Digitalisierung ist für die Studenten an der Business School natürlich eine Selbstverständlichkeit. Die verstehen gar nicht, warum man darüber überhaupt sprechen muss, weil die sind ja damit groß geworden. Wohingegen in der Weiterbildung, wie du sagtest, das sind gestandene Leute, die schon ein paar Jahre in der Branche arbeiten, an die Uni zurückkommen, weil sie ja vielleicht ihr Wissen auffrischen wollen, gegebenenfalls vertiefen wollen oder eben auch erweitern wollen, indem sie Kurse belegen oder Studiengänge belegen, die nicht unbedingt ihr tägliches Handwerk sind. Und die reagieren mit größtem Interesse gerade auf die ganz aktuellen Themen, also Digitalisierung, die ganze Nachhaltigkeitsthematik, was sich hier tut, das ganze Thema Mobilität natürlich, Mobilitätskonzepte, was geschieht hier. Also diese ganzen Themen, auch wie sie zusammenspielen und welchen Einfluss sie auf die Immobilienbranche haben, was hier der Stand, ich sage mal, der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist, aber auch der Umsetzung, das ganze Thema auch PropTech, was geschieht eigentlich da? Also das wird aufgesaugt. Da sind auch immer schöne Diskussionen und wir bemühen uns natürlich auch immer, einmal Dozenten zu holen, die tief im Thema sind, aber auch immer praktische Beispiele zu holen, also auch mal PropTech-Unternehmen einzuladen, die auch mal von ihren Erfahrungen erzählen.
Ja, ich glaube, ihr habt ja auch eine ganz wichtige, spannende Aufgabe als, man sagte früher gern Kaderschmieder, das war das vielleicht nicht so schön, aber als Vorreiter für die Branche selbst und als Know-how-Treiber und sozusagen auch als Türöffner in die Zukunft. Wenn ich jetzt nochmal zum Schluss dich bitte, was wirst du sagen? Der gute Rat, was empfiehlst du jungen Menschen, die jetzt sich entscheiden, möchte ich in die Immobilienbranche einsteigen oder nicht und dazu tendieren, das zu tun? Was kann man denen mit auf den Weg geben?
Also in die Immobilienbranche einsteigen in jedem Fall. Es ist eine der spannendsten Branchen und einer der wichtigsten Wirtschaftstreiber. Also das in jedem Fall. Dann, wenn man einsteigt, live your dream, das ist die große Frage, what's your dream? Das ist nicht nur das große Geld und die Karriere, es gibt auch noch sowas wie Familie und Freunde. Also nochmal nachdenken, was ist wirklich wichtig im Leben und dann erst entscheiden.
Vielen Dank, liebe Kerstin. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer. Wir hatten ein tolles Gespräch, glaube ich. Ich habe jedenfalls sehr viel gelernt und wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass du nicht einschneist auf deinem Feldberg, damit du immer wieder auch in die Apps anfahren kannst. Wir sprechen uns sicher noch oft und später wieder zu diesen und anderen Themen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch Ihnen. Nächsten Freitag gibt es wieder einen Podcast von uns und dann werden Sie meine Kollegin Miriam Beul am Mikro erleben. Vielen Dank. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie das auch gern tun. Die Adresse ist sehr einfach, die heißt einfach interact.network. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.